Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
4 harmlose Corona-Schnupfenviren kursieren heute bei uns. Wäre schön, wenn SARS-CoV-2 sich da auch bald einreiht. Über den Weg dorthin wollen wir jetzt sprechen mit Professor Christian Drosten von der Charité Berlin, Virologe und wie Michael Mayer-Hermann, Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung. Hallo, Herr Drosten.
Hallo.
Muss SARS-CoV-2 zwangsläufig harmloser werden? Es gab da in den sozialen Medien etwas Verwirrung in der letzten Woche, weil unterschiedliche Aussagen kursieren. Es gibt keinen Weg zurück zu einem tödlicheren Virusstandard, scheinbar im Widerspruch zu Warnungen vor gefährlicheren Varianten, die da noch kommen könnten. Was stimmt denn nun?
Naja, also es gibt keine Zwangsläufigkeit, dass so ein Virus milder wird. Es gibt schon eine Zwangsläufigkeit, dass die Bevölkerungsimmunität sich aufbaut und dadurch die Erkrankung, die durch dieses Virus hervorgerufen wird, milder erscheint.
Es könnte tatsächlich nochmal eine tödlichere Mutation auch zurückkommen.
Ja, also wir haben auch bei anderen Viren, in denen wir co-zirkulierende Viruslinien haben, nehmen wir mal Influenza zum Beispiel, da ist das ja so, da haben wir unterschiedlich hohe Virulenz in diesen einzelnen Viren in sich, also das Virus in sich und auch zum Teil schwankende Funktionen des Bevölkerungsschutzes. Und wir erwarten das im Prinzip auch jetzt bei dem SARS-2-Virus. Da ist ja die Omikron-Variante jetzt aufgetaucht. Diese Omikron-Variante scheint sich immunologisch abzugrenzen. Und anhand der quantitativen Messungen von solchen Neutralisationstitern, wie wir das nennen, können wir ahnen, dass das Omikron-Virus einen neuen Serotypen gründet.
Und damit das Immunsystem schon ein bisschen wieder austrickst. Ist das der entscheidende Punkt?
Das trickst das Immunsystem aus, insofern vor allem, als der Übertragungsschutz umgangen wird, in allererster Linie, aber natürlich etwas auch der Krankheitsschutz. Und wir haben dadurch ein Virus, das einen Vorteil genießt gegenüber den bis dato zirkulierenden Viren, gegenüber dem anderen Serotyp. Also die Bevölkerungsimmunität ist aufgebaut worden gegen den ersten Serotyp. Jetzt kommt ein anderer Serotyp und der kann sich nun in dieser Bevölkerung besser verbreiten, während in einer vollkommen immunologisch naiven Bevölkerung diese Unterschiedlichkeit für diesen zweiten Serotypen gar nicht bestünden.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat insbesondere vor einer Rekombination aus Delta und Omikron gewarnt. Ist das wirklich die größte Bedrohung?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das SARS-2-Virus auch wieder als stärker virulente, stärker krankmachende Variante kommen kann, also im Vergleich zu Omikron. Beispielsweise könnte man sich vorstellen, dass eine Rekombination passiert. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben ja bei diesen Viren immer das Spike-Protein. Das macht eigentlich so die Hauptimmunität. Und davon abgesehen hat das Virus ja noch viele andere Eigenschaften, also der Rest des Genoms. Und was möglich ist, ist, dass sich Genome zusammentun. Man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel ein Virus entsteht, und da sprechen wir dann von einer rekombinanten Viruslinie, die zum Beispiel das Spike-Protein vom Omikron-Virus trägt, um weiterhin diesen Immunvorteil zu genießen, aber den Rest des Genoms vom Delta-Virus hat, weil möglicherweise der Rest des Genoms bei Delta eine stärkere Replikationsfähigkeit vermittelt, andere Eigenschaften macht, die das dem Virus noch einen extra Vorteil bringen, sodass also aus beiden Welten, aus beiden Serotypen dann die stärksten Eigenschaften zusammenkommen. Und so etwas gibt es, das ist schon beschrieben worden, das muss man im Moment befürchten, dass so etwas passieren könnte. Es gibt aber auch noch andere Wege, wie beispielsweise aus dem Omikron heraus wieder eine höher krankmachende Wirkung entstehen könnte. Und ich glaube, das ist ja die Argumentation eben für die Impfung, dass man jetzt nicht sich zurücklehnen sollte und sagen sollte, naja, das Omikron-Virus, das macht ja offenbar mildere Verläufe, dann ist ja jetzt die Pandemie vorbei, jetzt können wir uns ja alle mit dem infizieren und dann sind wir danach ja immun. Das ist ein Trugschluss. Es könnte sein, dass diejenigen, die noch gar keine Immunität haben, sich zwar mit diesem Omikron-Virus, wie es jetzt im Moment ist, infizieren könnten, ohne einen sehr schweren Verlauf zu kriegen. Aber es könnte auch sein, dass innerhalb von wenigen Wochen plötzlich eine Omikron-Virus-Variante da ist, die wieder eine höhere Virulenz, eine höhere krankmachende Wirkung mitbringt. Und gegen die hätten diejenigen, die gar nicht geimpft sind, dann gar keinen Immunschutz. Und da könnte man auch so schnell nicht dagegen animpfen. Das braucht ja alles Zeit. Und wir sehen, dieses Omikron-Virus ist ständig in Bewegung genetisch. Im Spike-Protein, aber auch an anderen Stellen des Virus ändern sich Dinge. Es gibt einige Eigenschaften im Spike-Protein, von denen wir denken, dass sich die auch noch mal stärker auf den Immun-Escape auswirken. Und es ist alles andere als sicher, dass das Omikron-Virus, so wie es jetzt ist, in diesem etwas abgemilderten Zustand bleiben wird. Das ist im Moment eine sehr wackelige Situation. Ich glaube, man kann schon in einer, sagen wir mal, Betrachtung auf höherer Ebene sagen, dass in einiger Zeit, und das ist eben dann, wenn die Bevölkerung wirklich eine Bevölkerungsimmunität aufgebaut hat, idealerweise eben oder fast in unserer Bevölkerung zwangsläufigerweise durch zugrunde liegende Impfimmunität und dann darauf gesattelte mehrfache Infektionen, dass dann in diesem Zustand es praktisch undiskutabel ist, dass wir nochmal eine sehr schwere Variante bekommen der Krankheit. Da spreche ich aber von der Krankheit und nicht vom Virus. Das muss man unterscheiden. Also diese Krankheit wird milder werden. Beim Virus ist im Moment noch sehr viel im Spiel an evolutionsbiologischem Zufall. Und es gibt Möglichkeiten in beide Richtungen, dass es nochmal wieder schwerer wird oder dass es sich sogar noch weiter abmildert.
Welchen Einfluss haben wir denn darauf, was jetzt noch passiert? Also spielt es zum Beispiel eine Rolle, wie schnell die Weltbevölkerung sich jetzt infiziert oder eben impft?
Ja, bei der Evolution ist das ganz schwierig, das vorauszusagen. Also es ist klar, dass ein schneller Aufbau von Bevölkerungsimmunität in einigen Gebieten und ein langsamerer Aufbau von Bevölkerungsimmunität in anderen Gebieten eine gefährliche Situation ist. Also ich glaube, das kann man mit einiger Sicherheit sagen. Also wenn wir große Bevölkerungen haben, die zusammenhängend sind, die nicht geimpft werden und auf der anderen Seite große Bevölkerungen, bei denen man das Virus erstens kontrolliert und zweitens vielleicht auch noch weniger Virus eingetragen wurde, also bei denen noch nicht so viel Infektionen gelaufen sind, bei denen es große immunologisch naive Bevölkerungen gibt, wo das Virus dann wieder ganz andere Selektionsbedingungen hat, dann wird es dazu kommen, dass die Entstehung von neuen Varianten begünstigt wird, in der Gesamtschau, global gesehen. Und es ist natürlich so, das Virus, das durch eine nicht geimpfte Bevölkerung ungebremst durchläuft, das ist der natürliche Weg. Und natürlicherweise wäre diese Pandemie um den Erdball gegangen und hätte alle Bevölkerungen vollkommen betroffen und hätte jeweils mit der altersspezifischen Mortalität auch Todesfälle verursacht und hätte wahrscheinlich bis ungefähr jetzt weltweit eine Bevölkerungsimmunität hervorgerufen, so dass man dann ungefähr jetzt sagen könnte, also in diesem Halbjahr oder in diesem Jahr sagen könnte, die Pandemie ist beendet. Das haben aber Länder gerade in den Industrieländern mit älteren Bevölkerungen nicht machen können wegen der hohen Todesraten. Und da muss man natürlich sagen, die nicht pharmazeutischen Interventionen, also diese Kontaktmaßnahmen, die waren ein Eingriff in ein natürliches Pandemiegeschehen, in eine Naturkatastrophe. Und dieser Eingriff muss begleitet sein dann mit einem auch gezielten Aufbau von Immunität eben nicht durch das Virus. Und das muss durch die Impfung passieren.
Genau, das hört man auch immer wieder, dass eben die Impfung vermutlich besonders schnell jetzt passieren müsste. Aber wenn genau das nicht passiert, dann gibt es eben die andere Möglichkeit, es eben doch laufen zu lassen.
Naja, also erstmal, um das nochmal zu betrachten. Also wir brauchen ungefähr synchron einen Aufbau der Bevölkerungsimmunität in allen Ländern der Erde.
Und ja, aber das macht ja Deutschland gerade nicht mit. Also Deutschland gehört zu den
Ländern.
Ja,
das machen einige Menschen in Deutschland nicht mit, genau. Also das ist auch ein wirkliches Problem. Also das ist ein Problem, der inzwischen nicht der sozialen Beobachtung, sondern es ist tatsächlich auch ein epidemiologisches Problem. Also wir verlieren hier diese Synchronität, ne? Während in Afrika beispielsweise in Ländern mit glücklicherweise jüngeren Bevölkerungsprofilen, wo glücklicherweise deswegen weniger Todesfälle auftreten, jetzt eine Bevölkerungsimmunität schon fast abgeschlossen ist, haben wir in den Industrieländern an einigen Stellen diese Zögerlichkeit. Also in vielen Ländern wird das erreicht und da läuft das sehr gut. In anderen wenigen Ländern läuft es eben nicht so gut. Und in diesen Ländern, wo es nicht so gut läuft, da kriegt das Virus jetzt nochmal wieder andere Bedingungen, wird anders selektiert. Und da beispielsweise, um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, da ist jetzt auch noch nicht viel Immunität oder ausreichende Immunität gegen das Delta-Virus, gegen das bisher zirkulierende Virus. Und wenn Omikron jetzt dort nicht das Delta-Virus verdrängt, und das muss es nicht zwangsläufig, dann könnte im nächsten Winter auch das Delta-Virus wieder zurückkommen. Und dann hätten wir eben wirklich die Co-Zirkulation von zwei wahrscheinlich bis dahin definierten Serotypen und hätten ein Zusatzproblem, zum Beispiel in der Form, dass wir dann aufpassen müssen mit der Impfung, dass wir beide Arten von Serotypen abdecken durch die Impfung in Zukunft. Natürlich kann man auch ohne Impfungen diese Bevölkerungsimmunität aufbauen. Die Frage ist nur, was das kostet in Form von Todesfällen in Bevölkerungen, die relativ alt sind. Also schauen Sie zum Beispiel auf die USA. Dort ist das Impfprogramm noch schlechter gelaufen und wir haben dort praktisch jeden Tag im Moment, und das seit langer Zeit, über 500 Tote am Tag. Wir haben jetzt seit Monaten 1000 Tote am Tag. Und man fragt sich, wie lange das eigentlich noch so weitergehen soll. Und die Erklärung dafür, dass das so viele sind, ist eben, dieses Virus in der natürlichen Infektion vermittelt nicht zuverlässig über lange Zeit eine schützende Immunität. Und wenn dann auch noch ein zweiter Serotyp dazu kommt, dann kann man sich irgendwann ausrechnen, dass jeder in der Bevölkerung mehrere Infektionen mit jedem dieser Serotypen durchgemacht haben muss, bis eine stabile Immunität erreicht ist, die auch den Schutz gegen die Übertragung einschließt und den Schutz gegen schwere Krankheit einschließt. Und dann kann es eben wirklich Jahre dauern, bis man aus der Pandemie raus ist.
Aber welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus diesen Überlegungen? Also die Sachlage klingt relativ klar. Wir müssen sehr schnell einen Immunschutz aufbauen. Deutschland setzt auf die Impfung. Gleichzeitig riskieren wir mit dieser Verzögerung andere Risiken. Müssten wir zum jetzigen Zeitpunkt da nicht sagen, wir geben uns noch 3 Monate, bis diese Welle vorbei ist und nehmen dann die Kontaktbeschränkungen zurück, egal wer sich hat impfen lassen?
Ich erwarte, dass wir in 3 Monaten sowieso die Kontaktbeschränkungen zurücknehmen können, weil es dann wieder wärmer geworden ist. Also da gibt es ja wenig Zweifel. Aber es ist eben so, die jetzt bestehende Impflücke, insbesondere bei den Älteren, die sollte durch Impfungen geschlossen werden. Denn, und das ist vielleicht in der Bevölkerung noch nicht so ganz angekommen als Information, der Weg für Deutschland, für eine Bevölkerung, die so alt ist wie die in Deutschland, ist entweder sehr viele Todesfälle zu haben oder die Immunität zunächst durch eine flächendeckende Impfung zu erwerben. Also wir brauchen Infektionen durch das Virus, damit diese Immunität auf der Bevölkerungsebene erhalten bleibt. Aber der Aufbau, dass man das einmal aufschichtet, das kann man nicht durch das Virus machen, wenn man nicht sehr viele Todesfälle riskieren möchte. Und deswegen muss man das durch eine vollständige Impfimmunität machen. Vollständig bedeutet jetzt eben 3 Impfungen. Bei dem Omikron-Virus mit dem jetzigen Impfstoff brauchen wir 3 Impfungen. Und wir können natürlich jetzt mit einem neuen Impfstoff, der im 2. Quartal sicherlich breit verfügbar sein wird, Omikron-spezifisch, auch wieder mit 1 oder 2 Impfungen nur gegen Omikron impfen. Aber diejenigen, die bis dahin nicht gegen Delta geimpft wurden oder die nicht mit dem Delta-Virus infiziert waren, die haben einen geringen Schutz gegen das Delta-Virus. Und hier kommen eben jetzt diese 2 Probleme oder die 2 Folgen dieser Impfunwilligkeit zusammen. Also einerseits haben wir wegen der Impfunwilligkeit in Teilen von Deutschland, der deutschen Bevölkerung und dann, das muss man auch sagen, in großen Teilen in Osteuropa, da ist es auch ein Problem. Da haben wir eben Bevölkerungen, die naiv sind, wo Delta auch bleiben könnte und von da könnte Delta zurückkommen zu denjenigen, die bis dahin eben nur eine Omikron-Infektion oder nur eine Omikron-Impfung erhalten haben. Wir brauchen also schon um wirklich nicht nur einen Krankheitsschutz zu haben, da hilft die Impfung in der Breite, auch gegen die Omikron-Infektion. Im Moment, so wie das Omikron-Virus jetzt ist, muss ich immer einschränkend dazu sagen. Aber für den Übertragungsschutz, da brauchen wir eben die breitere Immunität gegen beide Serospezifitäten, beide Serotypen. Und da müsste man sich dann eben später überlegen, das muss man alles über Studien rausfinden und in der Zulassung behandeln, aber da müsste man wahrscheinlich mit einer bivalenten Impfung diese Menschen versorgen, dass sie also gleichzeitig gegen beide immunisiert werden. Sonst wird das schwieriger.
Wen schützen wir denn, wenn wir uns jetzt noch eine Weile zurückhalten? Geht es vielleicht auch noch darum, eine gewisse soziale Schieflage noch zu korrigieren? Also wie sieht die Impfquote in unterschiedlich sozial aufgestellten Stadtteilen zum Beispiel aus?
Ja, das ist sicherlich ein Teil eines politischen komplexen Problems und ein Teil eines ethischen, auch vielleicht rechtlichen Problems. Das ist außerhalb meines Kompetenzbereichs. Dazu kann ich jetzt wenig sagen, außer jetzt so allgemeine Einschätzungen wie, wenn es denn so ist, dass manche Leute sich nur deswegen noch nicht geimpft haben, weil die Information bei ihnen noch nicht angekommen ist, dann sollte man doch alles daran setzen, aus Humanismus, diese Menschen in die Information zu bringen, also denen noch mal zu erklären, dass sie in einem Risiko stehen. Das ist ja auf eine gewisse Art unverschuldet, dass diese Menschen die Information noch nicht bekommen haben. Natürlich sind da Sprach- und Bildungsbarrieren im Spiel. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, diese Barrieren zu überwinden. Bei einer bewussten, informierten Entscheidung, und da muss ich auch sagen, nicht fehlinformierten Entscheidungen. Das gibt es ja auch, die aktive Fehlinformation, die man möglicherweise auch noch mal korrigieren kann. Aber wenn es eben eine richtig informierte, bewusste Entscheidung gegen die Impfung ist, dann ist das nicht mehr zu erreichen. Dann sind diese Menschen nicht mehr zu erreichen.
Viele Menschen sind am Anschlag. Über die Kollateralschäden der Pandemie haben wir in dieser Sendung gar nicht gesprochen. Aber wir wollten klären, was aus epidemiologischer und virologischer Sicht noch alles passieren kann. Wie schätzen Sie das ein? Wann wird die Pandemie für uns vorbei sein?
Naja, also die Frage ist einfach, was betrachtet man so als Pandemie? Welche Vorstellung hat man? Also ich denke nicht, dass wir im kommenden Winter schon komplett wieder so leben können wie im Winter 2019. Da werden wir also Restmaßnahmen haben, vielleicht Maske tragen bei Versammlungen in öffentlichen Räumen. Vielleicht wird es da auch noch eine Versammlungsobergrenze geben. Vielleicht muss man da auch weiter mit Zutrittsbeschränkungen auf der Basis von Impfstatus arbeiten. Das denke ich schon. Und zwar einfach deswegen, weil ich nicht glaube, dass es gelingen wird, bis, sagen wir mal, zum Beginn des nächsten Winters eine komplett impfimmunisierte Bevölkerung zu haben. Damit meine ich, dass alle Teile der Bevölkerung relativ frisch mit einer dreifachen Impfung versehen sind, bei denen große Teile auch schon zusätzlich eine Omikron-spezifische Impfung nochmal nachgeholt haben. Also wenn wir das hätten, wenn wir das hinbekämen, dann könnte ich mit Überzeugung sagen, im nächsten Winter ist die Pandemie vorbei. Also es hängt wirklich daran. Und dann müsste ich aber an diese Überzeugung, an diese überzeugte Aussage nochmal ein Sternchen machen und müsste sagen, falls nicht eine ganz unvorhergesehene Virusvariante bis dahin kommt, so etwas kann ja, wie wir jetzt gemerkt haben, innerhalb von Wochen passieren, dass so etwas irgendwo auf der Erde bemerkt wird und nach ein paar Wochen, nach einem Monat oder anderthalb ist das dann schon bei uns und wird auch schon bei uns zu einem ernsthaften Problem. Also das kann man alles nicht ausschließen, was ich aber auch wieder dazu sagen kann, weil ich hier auch keine düsteren Szenarien an die Wand malen möchte, ist, eine gut geimpfte Bevölkerung, die wird auch gegen eine neue Virusvariante, selbst einen neuen Serotypen, wieder einen weiter bestehenden Krankheitsschutz genießen. Nur, und da kommen wir jetzt, glaube ich, an die essentielle Antwort auf Ihre Frage, wann ist die Pandemie vorbei? Die Pandemie ist dann vorbei, wenn wir zusätzlich zu einem Krankheitsschutz in der Bevölkerung auch einen Übertragungsschutz haben, damit diese hohen Zahlen aufhören, die spontan entstehen. Deswegen werden eben jetzt auch die Impfstoffe nochmal angepasst, weil mit Ankunft von Omikron eben eine Virusvariante entstanden ist, wo man nicht mehr von einem genau passenden Impfstoff sprechen kann. Also die Passgenauigkeit des Impfstoffes, die muss da sein. Also erst impfen und auf dem Boden der Impfimmunität dann ein laufendes Virus, das nicht mehr schwer krank macht und nach den Übertragungsschutz immer höher aufbaut. Und es gibt einen anderen, moderneren Weg, der so aber noch nicht für ein respiratorisches Virus beschritten wurde. Das ist, dass man eine Lebendvakzine entwickelt und benutzt. Die sind auch schon in der Zulassung, die werden sicherlich auch kommen. Das sind beispielsweise abgeschwächte SARS-2-Coronaviren im einfachsten Fall. Oder es sind genetisch, gentechnisch modifizierte Vektorimpfstoffe, die aber jetzt nicht in den Muskel injiziert werden, sondern auf der Schleimhaut eine kleine unbemerkte Infektion setzen und dann diese Schleimhautimmunität herstellen, ohne dass man sich überhaupt infizieren muss. Und das wären Impfstoffe, die würde man beispielsweise als Nasenspray geben.
Herr Drosten, danke für Ihre Zeit.
Gerne.